Sarah, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Goodcasts. Wir haben immer noch keinen Titel für diese Folgen. Das machen wir jetzt zu einer Challenge. Bis zur nächsten Aufzeichnung bringen wir beide zwei Vorschläge mit. Und dann legen wir einen Titel fest. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen an die ZuschauerInnen und herzlich willkommen, Julius. Und
ZuschauerInnen, das ist ein Podcast.
Ach ja. HörerInnen.
Bist du nicht im ARD-Hauptstadtstudio?
In mir rattert jetzt einfach der Wunsch, einen Titel zu finden. Wie kann das sein?
Aha, Sarah. Vorher nicht den Flugmodus reingemacht.
Ganz ehrlich, ich habe den Flugmodus drin.
Ganz ehrlich, hast du wohl nicht. Tja, dann hast du ein Problem. Na gut, was wolltest du gerade eben sagen? Du wolltest gerade ausholen.
In mir rattert jetzt die Gedanken rattern zum Thema, wir finden einen Titel oder einen Slogan.
Ein Titel für diese Formate, meinst du?
Genau.
Ja, Schichtsalat ist ein bisschen komisch. Schichtkuchen auch. Vielleicht kommen wir raus bei Schicht. Vielleicht machen wir lieber was anderes. Wie geht's dir?
Mir geht es, habe ich vergessen. Ich habe euch noch in der letzten Sendung gesagt, dass ich euch Sonnenschein wünsche. Und wenn es regnet, dann wünsche ich euch, dass ihr dem Regen tanzen könnt. Und ich, also als ich das gesagt habe, hatte ich noch Sonnenschein in mir. Und danach habe ich ein bisschen Regen abbekommen. Und ich glaube, jetzt bin ich beim Regenbogen angelangt, der vielleicht wieder die Brücke schlägt.
Und bist du auf der Suche nach einem Goldtopf am Ende des Regenbogens?
Nee, das weiß ich noch nicht, was da steht. Das werde ich sehen. Der Sommer wird es bringen.
So ein Goldtopf könnte man ja thematisch ganz gut gebrauchen für das heutige Thema.
Ha? Ich wollte nicht in
Richtung. Hast du gemerkt?
Ich weiß, aber ich wollte
nicht. Hast du gemerkt?
Ich wollte nicht bei Geld einsteigen.
Also unser Thema heute ist Geldsicherheit und Idealismus. Kann man idealistisch sein und trotzdem Geld wollen? Und ich finde, dass das ein sehr spannendes Thema ist.
Na dann steig mal ein, gerne.
Steig mal ein in das Thema.
Willst du eine Frage?
Wir müssen uns dem Thema annähern. Ich habe mich ja intensiv, so wie du, man sieht die ganzen Aufzeichnungen hier, ich sehe die hier alle vor mir liegen, du hast dich intensiv auf dieses Thema vorbereitet. Lass mich doch mit folgender provokanter Frage anfangen. Sarah, hast du das Gefühl, dass du genug Geld verdienst?
Oh, Julius, ich war zuerst drin. Hast du mitbekommen, dass ich dir gerade eine Frage stellen wollte?
Ja, und ich habe mich vorgedrängelt. Ich habe mich richtig galant davor geschoben. Und dann habe ich mir auch noch die fieseste Frage von allen ausgesucht.
Ja. Ich fühle mich richtig in die Ecke gedrängt. Aber weißt du was?
Ja.
Das macht nichts. Ich mache mit.
Jetzt reicht's ja aber.
Inzwischen ist der Ton aus.
Gib mal her.
Und der Flugmodus an.
Jetzt, das ist ja wirklich, wir müssen ja auch die Qualität für unsere Zuhörenden hier sicherstellen. Jetzt werden wir erstmal kontrollieren. Tatsächlich muss man sagen, dein Flugmodus ist, aber der Ton war nicht aus. Nein, war er nicht.
Ich benötige das, weil ich da Fragen aufgeschrieben habe.
So. Gut, Sarah, jetzt aber kopfüber rein ins Thema. Würdest du sagen, dass du genug Geld verdienst?
Ich würde mich gerne da lang schlawinern an der Frage, weil ich würde sagen, dass meine Ausgaben zu hoch sind und dementsprechend ich...
Das ist ja geil, das merke ich mir für die nächste Gehaltsverhandlung, wenn jemand vor mir sitzt und sagt, ich hätte gern ein bisschen mehr Gehalt, dann werde ich sagen, ich kann das verstehen, aber vielleicht sind deine Ausgaben einfach zu groß. Stark, starker Einstieg in das Thema. Wir können das an der Stelle damit auch beenden. Ja, weil es hier offensichtlich nicht um die Frage geht, ob man idealistisch sein kann und trotzdem Geld verdienen muss, wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht mehr Geld. Ja, checkt mal eure Ausgaben. Geil, einfach total das Thema in eine andere Richtung gelenkt.
Ich meine das so, dass das Leben für mich zu teuer ist und mein Einkommen nur sehr bedingt ausreicht. Und ich denke, ich will darauf nicht antworten, ob ich genug oder nicht genug Geld verdiene, weil das ist ja sowas von schwarz-weiß.
Ist überhaupt nicht. Das ist eine ziemlich eindeutige Frage, auf die man antworten könnte. Aber es ist okay, dass du nicht darauf antworten möchtest.
Vielleicht stell
du mir doch die Frage.
Vielleicht kann ich da so schwer darauf antworten, weil ich ein idealistischer Mensch bin. Und da ich aber gleichzeitig super realistisch bin und natürlich weiß, dass ich Ausgaben habe und das dicke Ende kommt erst noch mit drei Kindern, weiß ich, weißt du was, ich bin richtig mutig. Zu mir selber, darum geht es nicht, um Menschen, die jetzt zuhören. Ich habe mir das vielleicht nicht echt gesagt, aber ich verdiene nicht genug Geld.
Na, das ist doch mal eine Aussage. Ich hätte dir nämlich ansonsten, wir hatten das schon als kontroverses Thema, das wir immer im Nachgang zu den ersten beiden Aufzeichnungen besprochen haben. Da ging es um die Frage, wie viele Studien bringen wir eigentlich mit? Wie oft zitieren wir Studien? Und ich hätte dir direkt jetzt eine hingeworfen, die sich explizit mit der Frage beschäftigt, psychologisches Einkommen, an exploration of interventions to address work-life imbalances, burnout and, ich weiß nicht, wie man das Wort ausspricht, precarity in contemporary non-profit work, von Robichaud. Das sieht mir nach einem Franzosen aus, Robichaud. Und ein wesentliches Ergebnis dieser Studie ist, dass Idealismus und materielle Bedürfnisse parallel existieren. Das eine schließt das andere nicht aus. Und das, finde ich, ist eine total spannende Erkenntnis. Aber stell du mir doch mal die Frage, ob ich genug Geld verdiene.
Ja, also,
doch, los jetzt.
Na gut. Aber ich, nur wir dealen, wenn ich hinterher noch meine Frage stellen darf.
Klar, wir haben ausreichend Zeit mitgebracht.
Verdienst du
Nein.
genug?
Nein. Nein, ganz klar nicht. Und zwar nicht aus der Perspektive, dass ich sage, dass ich für mich zu wenig Geld verdiene, sondern wenn ich vergleiche, was ich für einen Job leiste und wenn ich den in die For-Profit-Welt transportieren würde, mit der Anzahl der Stunden, darüber haben wir beim letzten Mal gesprochen, mit der Verantwortung, die ich trage, mit dem Umfang meiner Tätigkeiten, komme ich zu dem Schluss, nein. Es gibt Leute, ich habe Freunde, ich habe in meiner Familie Menschen, die haben weniger Verantwortung, die schieben echt eine ruhige Kugel und die verdienen mehr als ich. So, und wenn ich das neutral einfach bewerte, komme ich zu der Aussage, ich verdiene nicht genug Geld. Und das trifft nicht nur auf mich zu, das trifft auf ganz viele andere Menschen in diesem Sektor auch zu.
Lange Denkpause.
Lange, ja.
Ich versuche einfach beim Thema dran zu bleiben und das nicht in die andere Richtung zu schieben. Weil jetzt ist natürlich der Gedanke, wenn du dich mit anderen Menschen vergleichst oder das da misst, ist es dann nicht eigentlich ein Konkurrenzthema? Ist das nicht dann eigentlich ein Thema, das gar nicht mit idealistischen Werten zu tun hat?
Total. Also ich, ja, ganz klar. Wir befinden uns in einem Wettbewerb, in diesem Wettbewerb befinden wir uns sektorübergreifend. Wir kämpfen um Talente, wir genauso wie alle anderen. Und wenn ich für mich feststelle, dass ich zu wenig verdiene in einem Wettbewerb, ja, in einem Vergleich mit anderen Wettbewerbsteilnehmenden, dann wird das sehr wahrscheinlich nicht nur auf mich zutreffen, sondern auch auf andere Fachkräfte. Und dann wird das zu einem größeren Problem.
Ich meinte ganz, ganz, ganz punktuell persönlich ein Konkurrenzthema, dass du persönlich dich an Mitmenschen in deinem Umfeld quasi misst.
Du meinst so Neid?
Ja.
Ach so, nein. Ich bin nicht neidisch. Ich könnte ja einfach wechseln. Aber es ist ein größeres Problem, dass Menschen in diesem Sektor in der Regel weniger verdienen als vergleichbare Positionen im For-Profit-Sektor. Weil einfach immer noch nach wie vor so eine Denke drin ist von, ich habe erst neulich mit einer Stiftung gesprochen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir da beim letzten Mal schon kurz drüber gesprochen haben, dass wir, ich wiederhole das trotzdem an der Stelle, dass mir eine Stiftung gesagt hat, sie übernimmt keine Personalkosten, sondern nur Sachkosten und Honorarkosten. So, was für ein Blödsinn. Also was wirklich, was für ein Blödsinn. So, und ich finde, dass in dieser Äußerung, und das, also wir haben uns vor 15 Jahren, als wir eingestiegen sind in diesen Sektor, schon darüber aufgeregt. Und jetzt regen wir uns 15 Jahre später immer noch auf, weil sich das immer noch nicht geändert hat. Und das war keine kleine namenlose Stiftung, es war eine sehr, sehr große, sehr bekannte Stiftung. Und diese Herangehensweise, dass Menschen nicht Geld bräuchten, um zu leben, finde ich super schwierig.
Ich denke, wenn es um die Märkte geht, um den Sektor und um Menschen, die mitwirken, dann sind die nicht vergleichbar oder stehen nicht in Konkurrenz zueinander, weil Idealismus da einfach sehr verknüpft ist, doch mit ganz vielen verschiedenen Begriffen, die mir da einfallen, aber letztendlich schon auch mit Moral und Wertvorstellungen. Mhm. Und ich denke, dass sich da die Menschen einfach ganz klar unterscheiden und die Menschen, die in NGOs oder Non-Profit-Organisationen oder ehrenamtlichen kleinen, also wirklich auch ganz, ganz kleinen Vereinen, ganz lokal sich engagieren oder denk erst daran in Menschen, die agieren und arbeiten im globalen Süden, da Idealismus wirklich vorantreiben. Das sind ja keine Menschen, die das aus einer Gewinnmaximierungsperspektive machen.
Aber das eine hat auch nichts mit dem anderen zu tun. Das ist, ich glaube, da reden wir an der Stelle, reden wir da echt aneinander vorbei. Ich rede über zwei unterschiedliche Dinge. Es ist völlig in Ordnung, dass es Menschen braucht, die Idealisten, Idealistinnen sind, um bestimmte Arbeiten zu tun. Ja, das ist völlig in Ordnung. Du brauchst Menschen, die intrinsisch motiviert sind, die eben nicht den nächsten Eiweißshake verkaufen wollen oder nicht die nächste Creme verkaufen wollen, sondern die irgendwie anderen Menschen helfen wollen für Bildungsgerechtigkeit, für soziale Probleme, Umweltprobleme, you name it, alles, was da kommt. Ja? So, und das ist aber eine inhaltliche Komponente. Die sind ja aber genauso qualifiziert, wie das Menschen sind, die in anderen Firmen arbeiten. So, und wenn ich mir das angucke, dann komme ich zu dem Ergebnis, dass es da leider nach wie vor eine totale Grätsche gibt, dass Leute mit gleichen Kompetenzen unterschiedlich bezahlt werden, weil sie einfach sich für einen anderen Sektor entschieden haben. Also sie haben sich für einen Hilfesektor entschieden, weil sie sich für diesen Sektor entschieden haben, bekommen sie weniger Geld. Und das trifft ja auf alle zu. Also nimm eine klassische Marketingstelle bei einem Non-Profit-Unternehmen, die verdient weniger, als wenn die gleiche Marketingstelle bei Procter & Gamble ist. So, und damit habe ich inhaltlich ein Problem.
Ich reibe mich und ich habe mich auch im Vorfeld schon daran damit beschäftigt, wie das wir in diesem Kontext Idealismus benutzen oder bedenken. Denn wenn ich eine Mitarbeitende bin oder Angestellte in einer NGO mit großen finanziellen Mitteln oder mit etablierten Strukturen, dann bin ich dort am Ende ein kleines Rad als Mitwirkende. Immer noch mit einem größeren Sinn und einem Purpose, aber bekomme ja auch eine Bezahlung, nämlich ein Gehalt. Im besten Fall angemessen. Sicherlich nicht das aus der For-Profit-Welt, aber ich bekomme ein Gehalt. Aber wie ist das denn bitte in kleineren NGOs oder in ganz, ganz kleinen Vereinen? Da gibt es viele Menschen, die wirklich aus idealistischer Haltung auch auf Gehälter verzichten. Oder eigentlich hätten wir auch einsteigen können, das fällt mir jetzt ein, mit Ehrenamtlichen.
Ja gut, aber das ist ja wirklich nochmal ein anderer Schnack.
Aber das ist doch die Definition von Idealismus.
Aber ein Ehrenamt ist ja was du nebenbei zu deiner regulären Tätigkeit tust. Du kannst, also ich bleibe jetzt bei dem Beispiel, du kannst eine Creme verkaufen für Procter & Gamble, kannst dich aber nachmittags trotzdem bei der Feuerwehr engagieren oder beim Karnevalsverein oder XYZ. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun.
Ich glaube, es gibt Menschen, die so idealistisch sind und so sehr die Welt gestalten wollen, verändern wollen, dass sie nicht zum Wettbewerb gehören, okay, weil sie alles andere ablehnen würden.
Ja, klar. Dann lass uns doch Idealismus im Rahmen von Unternehmen denken, die tatsächlich Festangestellte bezahlen müssen. Ansonsten machen wir das Themenfeld so groß, dass es eine total defragmentierte Diskussion wird. Weil ich glaube, wir müssen nicht über das Ehrenamt reden. Dass da Leute sind, die nachmittags sich einbringen, ehrenamtlich, ja, also ehrenamtlich, unbezahlt, bis auf die Ehrenamtspauschale, da habe ich überhaupt kein Thema mit. Ich habe ein Thema damit, wenn Leute im Sinne des Subsidiaritätsprinzips für den dritten Sektor Leistung erbringen und da einfach nicht gut bezahlt werden. Damit habe ich ein echtes Problem.
Das hat für mich gar nichts, also null mit Idealismus zu tun.
Ja, ist aber ausreichend belegt, dass Leute, die in Non-Profits oder in diesem Sektor arbeiten, vor allem idealistisch getrieben sind. Ein Großteil, ist ausreichend belegt. So, und dann stellt sich die Frage, wenn ich weiß, dass das so ist, dass dieser Sektor, Subsidiaritätsprinzip, bestimmte Leistungen übernimmt, die der Staat nicht übernehmen kann. Und Menschen dort sind, die das gerne und idealistisch machen, ja, die das eben wirklich machen wollen. Warum sollen die nicht trotzdem fair bezahlt werden und ein angemessenes Gehalt bekommen im Vergleich zum For-Profit-Sektor?
Zirp. Dafür wird es keine, also dann müssten wir uns mit dem Sektor, dann können wir wieder auf das Problem zurückgreifen, dass die Wertschätzung oder dass das nicht da ist für den Sektor. Das hat mit den Einzelpersonen, die idealistisch sind, am Ende nichts zu tun. Denn die sitzen wahrscheinlich in Gehaltsverhandlungen alle halbe Jahr da und sagen, ich hätte gerne mehr Geld.
Ich hätte auch gerne mehr Geld. Es wird mal wieder Zeit für eine Gehaltsverhandlung, Sarah. Wirklich, melde mich schon mal an für eine Gehaltsverhandlung. Ich hätte gerne mehr Geld. Du hattest Fragen mitgebracht. Ich bin gespannt, was du für Fragen mitgebracht hast, bevor ich hier anfange, noch weiter in das Thema intrinsische Motivation einzusteigen.
Kann man die Welt retten, wenn man sich selbst nicht retten kann? Wann wird Idealismus für dich naiv?
Ja, das ist echt eine gute Frage. Naja, kennst du diese Formulierung, dass man in Schönheit sterben kann? Ich glaube, an der Stelle wird es für mich naiv. Also ich finde Idealismus wirklich gut und ich finde, dass es gut ist, Ideale zu haben, dass es gut ist, seine eigenen Werte zu haben, dass es gut ist, seine eigenen Grenzen zu haben und auch zu wahren. Wenn das dazu führt, dass ich mich selber in die Situation bringe, mich oder mein Unternehmen, dass ich in Schönheit sterbe, egal ob das mein Projekt ist, ob das mein Unternehmen ist, ob ich das selber bin. Also dass ich meine Ideale vor mir hertrage, aber durch meine Ideale alle Kooperationsmöglichkeiten ad absurdum führe, dann kommt das an seine Grenzen und mir fallen in jüngster Vergangenheit zwei Beispiele ein, wo das genau so ist, wo ich habe einen Berater nebenbei ein Unternehmen und die haben tatsächlich ein Thema mit dem Vertrieb. Ich habe ihnen gesagt, bitte, ihr müsst euch darauf fokussieren. Das ist das Einzige, was ihr machen müsst. Ihr müsst euch fokussieren. Und sie wollen es nicht. Und irgendwann meinte ich, wenn ihr das macht, habt ihr ein echtes Problem, weil euer Produkt, euer Angebot ist super gut, richtig tolles Angebot. Aber euer Angebot hilft euch gar nicht, wenn ihr es nicht verkaufen könnt. Und das ist so ein Fall von in Schönheit sterben. So, und seine eigenen Ideale zu haben und zu sagen, ja, ich will ja aber keinen klassischen Vertrieb machen, ich will das nicht, ich will keine Prämien zahlen, keine Provision zahlen und so weiter und so weiter. Seine Ideale zu haben, das ist schön und gut. Aber wenn es dazu führt, dass ich mich selber nicht voranbringe, mein Unternehmen nicht voranbringe und mir selber im Weg stehe, dann ist Blödsinn.
Sind Idealisten Egoisten?
Boah, weiß ich nicht, müsste ich jetzt echt drüber nachdenken. Wahrscheinlich nicht, weil Ideale, also ja, müsste man nochmal ganz grundsätzlich definieren, was sind eigentlich Ideale? Aber ich würde es jetzt mal so aus dem Stegreif, oder warte ganz kurz, ich tippe das hier mal ganz kurz in die Maschine ein. Hast du es vorher mal gemacht? Hast du mal geguckt?
Ich habe mich mit Idealismus beschäftigt, auch nochmal aus der Sicht von Kant und Hegel, philosophischer Idealismus, aber nicht mit dem Wort Ideale.
Okay.
Ich glaube, das ist eher ein modernes Wort, das wir benutzen.
Der Begriff Idealismus beschreibt im allgemeinen Sprachgebrauch das Streben nach der Verwirklichung höherer Werte und Ideale wie Gerechtigkeit und Nächstenliebe. Um deine Frage zu beantworten, ob das Egoismus ist, nein, weil Gerechtigkeit und Nächstenliebe wäre ja dann kein Egoismus, sondern wäre ja ein Denken in der Gruppe, für die Gruppe.
Wenn du als Geschäftsführer
ja.
an deinen Idealen festhältst
ja.
und deine Mitarbeitenden dadurch sich nicht entwickeln können, keine höheren Gehälter haben können, ist das dann Idealist? Ist das dann positiver Idealismus?
Nein, das ist in Schönheit sterben. Das ist genau der Fall. Wenn ich nicht bereit bin, ich finde das total schwierig. Also ideale Werte, das ist ja, wir schmeißen da jetzt gerade ganz viel in eine Trommel rein und rühren kräftig drum rum. Ja. Ich finde, dass man jedes Mal neu, also natürlich gibt es bestimmte Grenzen, über die kann ich nicht drüber hinweggehen. Ja. Es gibt bestimmte Grenzen, bestimmte Wertvorstellungen, die wir teilen, bestimmte Ideale, die wir teilen. Die kann ich nicht in Frage stellen. Und dann gibt es wahrscheinlich welche, die sind so fluide. Die kann ich anpassen. Also ich gebe dir ein Beispiel. Wenn ich eine Stiftung habe und hinter der Stiftung steht, ich unterstelle das jetzt, Rheinmetall Defense, dann kann ich entlang meiner Ideale, meiner Werte, kann ich sagen, diese Stiftung möchte ich nicht nehmen. Weil es ist ein Rüstungskonzern, finde ich blöd, möchte ich nicht, entspricht nicht dem, was ich für richtig halte. Wenn das VW ist, VW hat eine Stiftung und ich weiß, dass wir diese Diskussion damals hatten, dann wird das mit einmal eine andere Diskussion. Oder wenn das BMW ist als Stiftung oder Bayer. So, also wie fluide bin ich da mit meinen eigenen Idealen? Wie fluide bin ich da? Stehe ich mir selber im Weg, wenn ich nicht sage, okay, ich muss das einfach jedes Mal neu verhandeln und ich muss das im Interesse anderer Menschen auch verhandeln? Das finde ich, da muss man irgendwie einen guten Weg für sich selber finden, damit umzugehen. Findest du, dass Idealismus Egoismus ist?
Ich würde dem auch nicht zustimmen wollen. Es war schon sehr, sehr überspitzt gefragt. Ich glaube, das kann im schlechtesten Fall dazu kommen, wenn ich sage, so ich gehe los, um jeden Tag Bäume zu pflanzen. Und dann habe ich eine Herde an Freiwilligen um mich drumherum und wir alle gehen los, um jeden Tag Bäume zu pflanzen. Und wir sind irgendwo in der Sahara unterwegs und es gibt kein Wasser. Und dann, und ich den jeden Tag sage, wir müssen aber Bäume pflanzen. Dann ist es egoistisch, wenn ich nicht darauf gucke, dass hinter mir schon drei Leute gestorben sind, im schlechtesten Fall. Mhm. Dann ist das egoistisch, aber normalerweise Also sowas gibt es ja nicht, habe ich mir ausgedacht.
Ich habe etwas gelernt in der Vorbereitung. Soll ich dich daran teilhaben lassen?
Ja, sehr gerne.
Ich habe gelernt, ich zitiere das jetzt, ja. Es gibt eine weitere Studie, da sind wir genau bei deinem Thema, Intrinsic Motivation and Extrinsic Incentives Jointly Predict Performance. Eine 40 Jahre Meta-Analyse, also es wurden sehr, sehr viele unterschiedliche Studien, wurden zusammengefasst, insgesamt 183 empirische Studien mit über 200.000 Teilnehmern. Und pass auf, jetzt wird es richtig spannend, ich finde es mega abgefahren. Intrinsische Motivation sagt die Qualität der Leistung stärker voraus, während Geldanreize eher die Menge der geleisteten Arbeit beeinflussen. Das heißt, intrinsisch ist die Qualität gut. Wenn du den Output maximieren willst oder wenn du den steigern willst, dann musst du mit Geld motivieren. Was heißt das im Umkehrschluss? Jemand, der intrinsisch anfängt, kann zwar am Anfang gute Arbeit leisten, verliert dann aber unter Umständen auf dem Weg den Pfad.
Ja, auf jeden Fall. Man braucht beides, ja.
Super spannend, oder?
Es gibt so einen kritischen Knackpunkt.
Und, pass auf, finde ich auch richtig spannend. Und dann bin ich mit meinen Studien durch, dann habe ich genug mitgebracht. Ich habe gelernt, dass wenn man Boni ausschüttet, dass es besser ist, sie als eine Art Belohnung auszugeben, dass das vor allem im Rahmen von Non-Profit-Arbeit offensichtlich besser bewertet wird, zumindest ist das die Studienlage, als zu sagen, wenn ihr gute Arbeit leistet, dann bekommt ihr einen Bonus. Also dieses Anreizsystem scheint schlechter zu funktionieren, als einfach am Ende zu sagen, herzlichen Glückwunsch, hier sind für euch alle 50 Millionen Euro.
Das ist eben weniger idealistisch. Für Menschen, den Idealismus oder die dann doch idealistisch getrieben sind.
Spannende These. Dann würden sie sich da aber an der Stelle ja selber im Weg stehen. Weil auf der einen Seite idealistisch zu arbeiten und trotzdem fair verdienen zu wollen und trotzdem nicht erfolgsabhängig verdienen zu wollen, was ja jetzt quasi du sagst, ist spannend als Beobachtung.
Aber wir Menschen, wie viele in der Gesellschaft, können ja, wir halten das ja gar nicht aus, jeden Tag idealistisch zu sein, weil wir dann doch in der, solange wir nicht AussteigerInnen sind und surfen und am Meer leben oder andere Dinge tun, sind wir ja doch unfrei in unseren Entscheidungen. Und ich würde kann man glaube ich auch schnell nachlesen, dass Idealismus so ist ja die Vorstellung, dass ich das Leben, dass ich die Welt frei gestalten kann als Mensch. Und ich kann frei gestalten, wo ich arbeite und was ich zum Frühstück esse und wo ich verreise meistens. Aber dass ich arbeite, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten, an der Stelle bin ich, glaube ich, schon unfrei. Und dass ich sparen muss, um zu reisen, dass Dinge, also betriebswirtschaftliche Rechnungen, sowohl im Privaten als auch im Beruflichen, machen uns ja eigentlich per se zu Nicht-Realisten. Das klingt ja zu Nicht-Idealisten dann an der Stelle. Beziehungsweise muss man diese beiden Wörter idealistisch und realistisch sein ja auch nicht gegenüberstellen. Sie existieren nebeneinander.
Also du warst ja am Anfang ziemlich realistisch, als du gesagt hast, dass deine Ausgaben zu hoch sind gegenüber deinen eigenen.
Ja.
Warum schließt sich das aus, idealistisch zu sein und trotzdem viel Geld zu verdienen? Oder / pass auf, fiese Frage. Nenn mir eine Person, die mit einem Non-Profit reich geworden ist.
Nur diese eine Maserati-Person, die betrogen hat.
Ja, der Treber. Ich glaube, so hieß der. Ja, der war geil. Der war gut, der ist dann hier in Berlin. Ich weiß nicht, ob die Leute, die uns zuhören, ob die damit was anfangen können. Die Treberhilfe, ich glaube, so hießen die. Der Kollege hat sich ein Haus gebaut, hat das umgebaut und hat dann Maserati gehabt. Und ist aber nicht gut ausgegangen, die Geschichte. Treberhilfe Maserati. Das hauen wir mit in die Shownotes. Ein Sportwagen für den Chef, Armhelfer. Warte mal, wir. Sein letzter Dienstwagen, ein Maserati für 152.000 Euro. Nein, aber ehrlich, warum fällt uns keine Person ein, die damit richtig kackenreich geworden ist, dass sie Menschen geholfen hat? Warum eigentlich nicht? Warum sollte man nicht damit reich werden, dass man Menschen hilft? Check ich nicht.
Weil es doch die intrinsische Motivation ist und weil es am Ende ja die Rechtsform ist, ich ruder zurück, weg von der intrinsischen Motivation, weg vom Idealismus. Aber sobald, das ist eine Rechtsfrage, sobald du dich entscheidest, in einer Non-Profit-Organisation zu arbeiten, ist die Organisation gemeinnützig und unterliegt dem Gemeinnützigkeitsrecht. Und dann ist es verboten, Gewinne auszuschütten.
Na gut, ich könnte mir ja Konstrukte bauen, in denen ich trotzdem eine For-Profit-Organisation neben parallel noch führe, die Unterauftragnehmer ist oder whatever. Ich finde das für die Frage immer noch total ad absurdum, weil stell dir vor, du bist Geschäftsführende von einem Non-Profit oder einer NGO, die riesig groß ist. So. Mhm. Warum sollten die Leute dann nicht auch angemessen richtig reich werden? Was ist denn eine große, sag mir mal eine große Non-Profit-Organisation, die dir einfällt?
Amnesty, Greenpeace.
Amnesty, Gehalt. Was?
Aber das sieht man ja pauschal. Die ganzen Staaten, die erhoben werden jedes Jahr, sind eindeutig, dass die sich unterscheiden, die Gehälter von For-Profit-Angestellten oder auch Geschäftsführenden.
Also die internationale Generalsekretärin von Amnesty International, Dr. Anje Kalamar, verdient geschätzt ein Jahresgehalt von? Na komm.
Keine 200.000.
Ich glaube, es sind ungefähr, sie bekommt 150.000 Pfund. 150.000 Pfund in Euro sind 174.000 Euro. Ich kenne Leute, die verdienen 174.000 Euro und führen ein Team, das eine maximale Größe von 20 Leuten hat. So, und da ist doch eine Ungerechtigkeit drin. Das ist doch wirklich, das kann man ganz klar sagen, das ist doch scheiße. Das ist doch Bockmist.
Das ist Idealismus.
Nee, es ist einfach unfair. Es ist einfach unfair.
Das ist eine Kombination aus Idealismus und Realismus. Auf der einen Seite muss sie viel mehr bekommen, weil sie am Ende eine Riesenverantwortung hat und sie bekommt ja auch genug, also genug, um zu leben. Das heißt, sie kalkuliert das sicherlich auch realistisch und auf der anderen Seite ist es eben eine große intrinsische Motivation und ist sicherlich auch eine große Freiheit, die mir damit einhergeht.
Ich habe gerade noch eine andere Quelle gefunden, ja. Eine andere Quelle, die es aus 2009 sagt, dass die ehemalige Generalsekretärin Irene Kahn, Ende 2009 aus dem Amt ausgeschieden ist, massiv Kritik bekommen hat, weil sie im letzten Dienstjahr 632.000 Euro verdient hat.
Wer war sie? Wer ist Irene Kahn?
Die Generalsekretärin, internationale Generalsekretärin von Amnesty International. Verrückt, oder?
Ich würde sagen, nicht die Gehaltsstrukturen auf diesen Flughöhen, mit diesen Strukturen, die ja am Ende nur noch eingeschränkt idealistisch sind, sondern auch betriebswirtschaftlich, nicht die sind das Problem.
Sondern
Gehaltsstrukturen im For-Profit-Sektor.
Das ist aber eine andere Diskussion, der ich mich jetzt nicht stelle. Wir kommen jetzt hier aus der Nummer raus, mit einem positiven Ende.
Glaubst du, dass die Menschen, die idealistisch sind, an Gott glauben und das aus das machen für Gott quasi?
Quatsch. Nein, auf gar keinen Fall.
Ich weiß aber gar nicht. Da kommt der Begriff ja her, der kommt aus dem 17. Jahrhundert. Also ist
ja, okay, gut.
Also
es gibt andere Begriffe aus dem 17. Jahrhundert.
Nicht Gott entscheidet über Krisen, sondern der Mensch ist verantwortlich für Krisen. Aber Gott ist trotzdem da.
Nein, ich glaube nicht, dass Menschen, die Idealisten sind oder Idealistinnen sind, dass die an Gott glauben. Aber vielleicht ist das hier gar nicht der Goodcast, sondern der?
Der Gottcast.
Der Gottcast. Der Gottcast.
Julius, eine Frage habe ich noch für dich. Hast du mal ein schlechtes Gewissen gehabt, Geld verdienen zu wollen oder auch in unserer Organisation mehr Geld verdienen oder verdienen zu wollen?
Nein, überhaupt nicht. Nie. Habe ich nicht. Ich finde, dass zu einer Arbeit, die man erbringt, eine angemessene Bezahlung gehört. Und den Rahmen, den steckt jeder für sich selber fest. Und den Rahmen verhandelt auch jeder für sich selber. Und da gibt es eine Verhandlungsmasse. Deswegen gibt es ja sowas wie Gehaltsverhandlungen, Gehaltsgespräche. Aber wenn ich sage, dass ich das Gefühl habe, dass ich nicht genug verdiene und dass ich mehr verdienen möchte, habe ich dabei auf gar keinen Fall ein schlechtes Gewissen, weil das, was ich verdienen möchte, in keinster Weise unangemessen oder unverschämt ist. Es ist nicht so, dass es unverschämt ist. Ich sage nicht, ich möchte wie die Kollegin Kahn hier 2009 630.000 Euro im Jahr verdienen. Ich möchte einfach für den Umfang und die Art und die Menge der Arbeit möchte ich eine angemessene Bezahlung haben. Und dafür schäme ich mich nicht. Das finde ich total legitim, das zu sagen. Und ehrlicherweise daran arbeiten wir auch, jetzt nicht nur an meinem Gehalt, sondern wir arbeiten daran, dass Leute eine faire, gute Bezahlung bekommen. Weil das ja nicht nur auf mich zutrifft, trifft ja auch auf alle anderen zu. Und ich finde das in Gehaltsgesprächen immer total legitim, wenn Leute sagen, ey, ich hätte im Übrigen gerne mehr Gehalt. Weil dann kann man sagen, es gibt die Situation gerade nicht her oder die Situation gibt es gerade her, deine Leistung gibt es gerade nicht her oder deine Performance war mega gut, gibt es gerade her.
50.000 im Jahr unrestricted funding. Wer bekommt's? KundInnen, MitarbeiterInnen oder du?
Wenn wir das jetzt mit einmal bekommen würden?
Ja.
Wenn wir jetzt morgen 50.000 unrestricted funding bekommen würden?
Ja.
Würde ich im Marketing reinstecken, weder die einen noch die anderen. Ich würde es überhaupt nicht auf Gehalt umlegen.
Obwohl du sagst, dieser Spielraum für Gehaltsverhandlungen muss ja da sein.
Ja, warte mal, wir reden ja über Gehalt, wir reden ja nicht über darüber, wie ein Unternehmen finanziell ausgestaltet ist. So, es kann ja sein, dass es vor Gehalt noch ein paar andere Posten gibt, die sehr viel dringender bedient werden müssen. Sagen wir zum Beispiel Weiterbildung. Ja, könnte sein, dass das viel wichtiger ist als Gehalt gerade. Und in dem Fall, jetzt gerade, wäre Marketing einfach deutlich wichtiger. Wenn also jetzt jemand kommen würde und sagen würde, ey, ihr kriegt jetzt jährlich 50.000 Euro an Marketing, wüsste ich ganz genau, was ich mache, ich würde es genau dort reinstecken. Mehr Marketing, mehr Reichweite, mehr Reichweite, mehr Leute, die ich erreiche, mehr Leute, die ich erreiche, mehr Geld, das hier reinkommt.
Und wenn dann die nächsten 50.000 kommen?
Dann würde ich anfangen, es umzuverteilen.
Und wie?
Würde mir angucken, wer wann wie zuletzt mehr Gehalt bekommen hat. Und würde mir dann überlegen, wie ich mit den Leuten ins Gespräch komme. Vielleicht würde ich aber auch einfach am Ende des Jahres einfach mal allen kurz ein bisschen Geld überweisen. Und zwar nicht als Bedingung für gute Arbeit, sondern einfach als Dankeschön für gute Arbeit. Weil wir ja vorhin gelernt haben, dass das deutlich besser funktioniert, als Gehaltsanreize zu setzen.
Das wäre schön.
So, sind wir damit gut rausgekommen? Du siehst immer noch nicht so aus, als wärst du glücklich damit.
Ich glaube, das war ein gutes Ende, aber ich glaube, ich habe ganz wenig zu beigetragen.
Das hast du überhaupt nicht. Es war wie auch die letzten beiden Male wunderbar mit dir. Es war wunderschön. Danke, dass du dich so akribisch vorbereitet hast und auch hier eine neue Perspektive eröffnet hast mit deinem doch sehr wissenschaftlichen Ansatz. Dafür bin ich total dankbar. Wollen wir unseren Zuhörenden noch kurz sagen, was das Thema fürs nächste Mal ist?
Kein Geld.
Nein, aber es geht um zwischenmenschliche Beziehungen. Das Thema ist sehr, wieder auf einer Metaebene, wie viel Welt passt in ein Leben? Titel: Was schulden wir anderen Menschen? Viele Menschen wollen gesellschaftlich etwas bewegen, politisch Haltung zeigen oder beruflich Verantwortung übernehmen. Gleichzeitig kann niemand auf jede Krise reagieren und für alles zuständig sein. Die Folge fragt dann, wo Verantwortung beginnt und wo sie endet und wie man handlungsfähig bleibt, ohne sich selbst zu verlieren. Da freue ich mich echt drauf. So ein bisschen, wie kann ich in Zeiten von Multikrisen für mich selber abstecken, ob ich alles machen muss oder ob ich mich auf Dinge fokussiere, wo ich Nein sage und wo ich Ja sage. Das finde ich ist eine mega spannende Frage.
Das ist ein super, super umfassendes Thema. Denn wenn ich mir überlege, was schulde ich jemandem, dann ist natürlich mein erster Gedanke Geld. Jemand hat mir was ausgelegt und ich muss Geld zurückzahlen. Und ich habe gesagt, so bitte kein Geld.
Es dreht sich ja nicht um Geld, sondern eher um die Frage, wie und ob man abwägen muss, wo man sich engagiert. Oder ob man alles machen kann. Deswegen, wie viel Welt passt in ein Leben?
Wie viele Bälle kann ich hochwerfen?
Wie viele Bälle kann ich hochhalten?
Wie viele lasse ich fallen?
Heute lassen wir keine Bälle mehr fallen?
Nee, heute schmeißen wir alles hoch.
Heute schmeißen wir alles hoch.
Hoch die Hände, Wochenende.
Hoch die Hände, Wochenende. Stimmt, es ist ein Freitag, an dem wir aufzeichnen. Deswegen hoch die Hände, Wochenende. Sarah, es war wunderschön.
Es war auch sehr schön mit dir. Dankeschön.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss, ihr Lieben.
Das war eine weitere Folge vom Goodcast. Schön, dass du heute wieder dabei gewesen bist. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen, das dich stärkt, inspiriert oder einfach nur gut für dich ist. Wenn dich etwas bewegt hat oder du Gedanken teilen möchtest, schreib mir gerne. Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Und wenn dir der Goodcast gefällt, erzähl gerne deinen Freundinnen davon oder hinterlass eine Bewertung, so wächst unsere kleine Community Schritt für Schritt weiter. Nimm dir Zeit für dich, atme tief durch. Du machst das richtig. Bis bald. Dein Julius.